Hier nicht jetzt, okay, komplett daneben, aber das kriegen wir zusammen. Wirklich, wir müssen so, wir bestimmt so 3, 4 Sekunden off sein, aber gut, ist halt manchmal. Ich habe da dreimal auf den Knopf geballert und irgendwie, naja, egal. Hallo und herzlich willkommen, liebe Freunde der gepflegten Wrestling-Unterhaltung und zu Catch and Phrases. Ich bin Christian und an meiner Seite ist der Michael Jackson der Wrestling-Popkultur-Szene.
Oder Podcast.
Oh Gott, ja.
Wrestling-Podcast.
Ja, ist alles gut.
Mike, ich grüße dich.
Ja, hallo Christian, schön, dass wir uns wieder zusammengefunden haben. Kleine Anekdote, weil,
ja.
Also ich glaube, die habe ich sicherlich schon mal erzählt, der Rest der Hörerschaft weiß es noch nicht. Ich bin noch einer der wenigen Menschen unter 40 wahrscheinlich, die Michael Jackson noch live gesehen haben, nur mal so am Rande.
Ich weiß. Ich weiß, und das ist etwas, wo ich dich rumbeneide tatsächlich. Das, also,
ja, ist auch tatsächlich auch immer noch eins der Highlight-Stories, so was so Konzerte angeht. Also ich habe schon viel gesehen und ich war auch schon an verschiedenen Orten, aber
München
Michael
oder wo
Jackson
war das?
tatsächlich live. Nee, das war in Prag.
In Prag, ah,
Wir haben
okay.
damals, wer kennt sie nicht, die sehr gute Sendung von ProSieben, TAF,
Ja.
die hatten so ein Quiz-Ding irgendwie so, von wem man konnte Jacko-Karten gewinnen und die haben halt irgendwie jeden Tag haben sie halt einen Lösungsbuchstaben sozusagen eingeblendet und man musste dann halt einfach dieses Lösungswort auf eine Postkarte schreiben und an die TAF-Redaktion schicken. Und meine über alles geliebte Oma, Gott habe sie selig, hat damals, glaube ich, 20 Postkarten an die TAF-Redaktion geschickt und wir haben damals zwei Karten für ein Michael Jackson-Konzert in Prag gewonnen. Und ich war damals, ich weiß es nicht, ich war 11 oder so, ich war auf jeden Fall noch zu klein, um eigentlich da zu sein. Aber ich bin dann, also wir haben da irgendwie so einen riesen Trip draus gemacht, irgendwie die halbe Nachbarschaft ist mitgefahren. Der Rest hat halt einen Prag-Besuch gemacht und ich bin damals mit einem unserer Nachbarn, der mich dann quasi als erwachsene Begleitung mit aufs Jacko-Konzert begleitet hat, beim Jacko-Konzert gewesen. Super lustige Geschichte.
Krass.
Ich erinnere mich tatsächlich auch noch an eine ganze Menge von dem Konzert und es war auf jeden Fall, weil ich damals ja auf jeden Fall großer Fan war, einer meiner Highlights auf jeden Fall in meinem damals noch jungen Leben und bis heute auch ehrlicherweise noch. So, wo wir beim Thema Live-Event sind.
Kann ich nachvollziehen. Ja, bevor wir wieder diese Überleitung des Todes haben, ganz kurz, es ist unfassbar. Also erstens, dass ich dich in 30 Jahren, wie ich kenne, diese TAF-Geschichte mit dem Gewinnspiel zum ersten Mal höre tatsächlich.
Was, ernsthaft?
Ich kann mich nicht daran erinnern, nein. Also das.
Gefühlt jedem, dem ich erzähle, ich war bei Jack, weiß ich auch, wie ich an diese Karte gekommen bin. Insofern.
Ich weiß, dass du da
Wahrscheinlich
warst,
kenne ich dich
aber.
einfach wirklich schon zu lange, auf
Ja,
jeden Fall,
kann
dass es
sein. Also,
irgendwie
weil
noch ein Ding ist. So.
ich weiß, dass du bei Jacko warst, aber ich wusste nicht, dass du über TAF da reingekommen bist. Das heißt, du gehörst tatsächlich zu jemandem, den ich kenne, der tatsächlich mal so ein Gewinnspiel gewonnen hat. Weil man fragt sich immer, wer gewinnt so ein Gewinnspiel? Deswegen interessant. Also nicht du, aber
Aber auch
deine Oma in dem
ehrlicherweise
Fall.
das Allereinzigste, ja.
Ja, aber
Ja.
trotzdem, interessant, spannend. So, aber trotzdem will ich die Überleitung nicht kaputt machen. Stichwort Live-Erlebnis in einer vorangegangenen Folge, abhängig von der Ausstrahlung unserer Folgen, werde ich jetzt mal
Ja,
so sagen.
aber ich glaube tatsächlich, es könnte ein bisschen dauern, möglicherweise,
Ja,
aber wir werden
deswegen,
sehen.
also in einer
Also
Vor.
zeitlich ist es direkt nacheinander,
Ge
aber was die Ausstrahlung angeht, könnte es dann vielleicht auch
es
Wochen
gibt.
bis Monate vergehen.
Es gibt da noch eine Folge über eine ominöse Gruppierung, die bis Stand zur Aufnahme heute noch nicht veröffentlicht ist. Ich weiß nicht, wann wir die
Ja,
aufgenommen haben. Wird auch geil.
kommt, ich
Glaube
weiß es
ich,
auch nicht
glaube
mehr,
ich.
aber ich sage jedes Mal, es kommt und dann ist immer wieder
Ist
irgendwas
geil. Das
anderes.
ist
Aber
geil.
jetzt habe ich habe einen Plan.
Okay, ich bin
So,
gespannt.
Punkt.
Ich habe einen
So,
Plan.
ja, ich
Siehst du,
auch.
eine berühmte historische Persönlichkeit hatte einen Traum. Du hast einen Plan. Ist doch großartig.
Ja.
So,
Oh,
nee,
Grüße gehen raus an Martin Luther King. Besonderer Freund des Podcasts, ich kann nicht mehr.
Gott hab ihn selig, sagen wir es mal so. Ja,
Oh.
oder a salute, wie es Tony Soprano gesagt hätte. Buon anima, so rum. Grüße an meinen Freund Christian, der vielleicht an dieser Stelle mal wieder reingehört hat und auch Sopranos-Fan ist. Nein, back to topic. Wir sind heute ein bisschen sehr off-topic, merke ich. Also es ist schon erstaunlich. Oh, aber back to topic. Also wie gesagt, in einer vorangegangenen Folge hatten wir einen WWE-Live-Event in Berlin ausdiskutiert, unsere Erlebnisse. Und wir wollten das zum Anlass nehmen. Und deswegen hat das auch ganz gut gepasst mit deinem Prag-Erlebnis mit Jacko. Uns mal über eine besondere History, in einer besonderen History-Folge mal über WWE-Live-Erlebnisse, die wir so hatten, zu unterhalten. Wir hatten uns in unserer Zweierrunde darüber unterhalten. Du hattest mich gefragt, WWE-Live-Erlebnisse oder Wrestling-Live insgesamt. Ich habe gesagt, kratzt den Bären nicht, das sprengt den Rahmen. Wir machen das anders. Wir machen WWE-Live, weil wir gerade WWE-Live hatten. Und wir machen den Rest, andere Live-Erlebnisse, sprich WXW, 16 Karat, zu späterer Zeit, wenn wir mal über Carrot reden und GWF und andere Wrestling-Live-Erlebnisse vielleicht auch. Ich werde noch einen kleinen Austritt heute trotzdem mich noch trauen zu machen, weil der wahrscheinlich sonst nirgendwo unterkommt. Aber ansonsten reden wir heute nur über WWE-Live-Erlebnisse, wo du schon gesagt hast, könnte Richtung Monolog gehen, wenn von meiner Seite aus, weil du nicht so viele Live-Erlebnisse hattest. Ich fange trotzdem an, bevor ich hier losrede. Dann sag mir mal als allererstes, weil du jetzt gerade so in Erinnerung warst, in deiner tiefsten Kindheit gerade, dein allererstes WWE-Live-Erlebnis war wann? Kannst du dich daran erinnern?
Ehrlicherweise nicht. Also, wenn ich mich ganz richtig erinnere, gab es, also du meinst jetzt, bei dem ich live dabei war?
Richtig, genau.
Genau. Also, es dürften tatsächlich jetzt auch mit dem neuesten Event, glaube ich, nur 3 sein. Das letzte halt jetzt vor 4 Tagen, 5 Tagen, dann eins mit einem anderen Freund zusammen. Das war, wenn wir das jetzt richtig rekonstruiert haben, 2008. Und ich bin felsenfest davon überzeugt, dass ich irgendwie auch vorher schon mal mit,
okay,
ich vermute auch mit meiner Oma oder mit meinen Großeltern, weil die sind für sowas immer, also keine Ahnung, die hatten keinen Bock auf sowas, aber die haben es halt für ihren Enkel immer mitgemacht.
Ja.
Auch bei einer Show war, aber ich komme wirklich
okay,
nicht ansatzweise mehr dazu, wann und wo,
ja,
ehrlicherweise. Ich weiß ja auch gar nicht mehr, wo haben denn diese Events stattgefunden, bevor es die O2 World gab.
Ja, also, das sag ich dir gleich.
So, das ist wahrscheinlich Deutschlandhalle oder so ein Spaß. Ja. Und ich bin auch der Meinung, dass es irgendwie in der dass ich verbinde das mit der Deutschlandhalle, aber wie gesagt, ich komme partout auf kein Datum mehr, auf keine Jahreszahl mehr. Auch schon 2008, dieses Event. Da werden wir auch gleich nochmal drüber sprechen. Insofern, ja, ich weiß nicht, wie großartig mein Erinnerungsvermögen da ist oder was das über die Qualität der Show sagst. Ich habe bis darauf, dass ich weiß, dass ich da war und auch mit wem ich da war. Und ich weiß sogar noch, wo ich gesessen habe, ungefähr. Mhm. Und dass die Plätze vom Gucken nicht so geil waren, an diese Show nicht eine Erinnerung mehr. Also es ist wirklich, ich weiß nicht, was auf der Karte stand, so, aber wir werden da gleich nochmal drauf eingehen. Du meinst zu wissen, wann das gewesen sein müsste. Insofern werden wir gleich nochmal über die Show sprechen. Und ich bin gespannt, ob mir dann irgendwas zu einfällt.
Okay, andere Frage. Könnte es sein, dass du dich erinnerst, floss zu dem Zeitpunkt vielleicht ein bisschen Alkohol oder so? Das hat damit auch nichts zu tun gehabt. Es hat dich einfach wahrscheinlich nicht richtig mitgenommen. Oder könnte sein,
dass es... Also das war... Also es, ich will nicht bestreiten, dass da vielleicht auch 2, 3 Bierchen geflossen sind.
Ja.
Aber, also, wie gesagt, wenn du mir gleich auf die Sprünge hilfst,
ja, weil natürlich,
ich bin mir auch felsenfest davon überzeugt, dass du da auch warst.
Ja, klar. Das weiß ich, daran erinnere ich mich, ja.
Deswegen, aber, deswegen bin ich gespannt, was du über die Show sagst, was es auf der Karte stand und ob dann bei mir es langsam wieder Klick macht.
So. Das werden wir dann gleich sehen. Genau. Ich werde dich da aber noch ein bisschen zappeln lassen. Das ist sozusagen unser Cliffhanger innerhalb unserer Folge. Und werde erstmal selber kurz rekapitulieren, wann mein erstes Wrestling und auch WWE-Live-Erlebnis war. Ganz lustig, schließt sich da nämlich nächstes Jahr auch ein Kreis. 30 Jahre ist es dann nächstes Jahr genau her, mein erstes WWE-Live-Event. Aber da musste ich auch ein bisschen recherchieren, so muss ich ganz ehrlich sagen. Denn mein Erinnerungsvermögen ist da auch nicht mehr so stark. Ich habe da nur zwei lebhafte Erinnerungen, an die mir dann auch wieder in den Sinn kamen, als ich die Karte dann las. Die WWE-Show, die erste WWE-Show, die ich live gesehen habe, war 1994, am 10. März. Also bald
Shit.
30 Jahre her. In der Deutschlandhalle fand damals die WWE, oder WWF, besser gesagt, European Tour 1994 statt. Und also mal nur so kurz abgerissen, Bob Holly damals noch als NASCAR-Fahrer gegen Brooklyn Brawler, Diesel gegen Virgil, Jeff Jarrett gegen Rick Martel, nur mal so, um es so zu erwähnen. Eine Alandra Blaze war damals Women's Champion. Aber die beiden entscheidenden Punkte, die mir in Erinnerung blieben, war tatsächlich Razor Ramon gegen Shawn Michaels, Intercontinental Champion Titel Match. Tatsächlich habe ich da nämlich richtig in Erinnerung, wie Razor Shawn eine mitgegeben hat und Shawn aber so einen richtigen Fladen durch die halbe Halle gespuckt hat. Das hat mich damals irgendwie beeindruckt. Ich weiß auch nicht, oder weiß ich nicht. Und der Main Event war tatsächlich Macho Man Randy Savage gegen Crush. Da merkst du übrigens, auch damals waren schon zwei Kader unterwegs, denn WWE Champion war zu dem Zeitpunkt Bret Hart und der war anscheinend mit dem anderen Kader unterwegs. Macho Man und Crush waren der Main Event. Und Carsten Schäfer war vor Ort, weil Carsten Schäfer hat nämlich damals den Job von Also den Job gehabt, den Sebastian Hacke jetzt führte, dieses Ansagen und Sachen übersetzen und so weiter, weil Crush wollte irgendwie nicht mitmachen und dann hat Carsten Schäfer halt irgendwie die Ansage vom Ringrichter irgendwie nachgeholt oder so. Also das ist so mein erstes WWE-Live-Erlebnis. Wie gesagt, sehr dunkel in Erinnerung, tatsächlich wirklich in Erinnerung geblieben. Nur dieses Macho Man und Crush haben gegeneinander gekämpft und Razor und Shawn haben gegeneinander gekämpft. Ich hätte dir keinen Ausgang sagen können, gar nichts. Und die anderen Matches hatte ich alle nicht mehr auf dem Schirm. Dann hat es echt 11 Jahre
Okay.
gedauert. Dann hat es echt 11 Jahre gedauert, bis wieder ein WWE-Event anstand. Tatsächlich wäre fast ein Wrestling-Event 2002 stattgefunden. World Wrestling All-Stars hatte meine Mutter überraschend Karten organisiert. War echt als Überraschung gedacht gewesen. Wir sind da hingefahren zur Max-Schmeling-Halle und dann waren da drei Mannequins. Und dann haben wir vor Ort, das ist noch so, Internet ist noch in den Kinderschuhen für uns, ne? Dann haben wir vor Ort erfahren, dass die Show abgesagt wurde. Wird man eventuell, wenn man es im Internet verfolgt hat, anders gewusst haben. Damals tatsächlich war auch Bret Hart angekündigt für die Show, Jeff Jarrett und andere Namen. Nur das mal ganz kurz, aber wir mussten länger warten auf den nächsten WWE Live-Event. Die WWE hatte sowieso nach der Attitude Era sowieso so ein bisschen Pause in Deutschland gemacht und dann gab es, glaube ich, 2003, 2004 die ersten Shows wieder in Deutschland, aber tatsächlich nicht in Berlin. Und die erste WWE Berlin-Show, die dann wieder war, bei der wir dann auch waren, war 2005. WrestleMania Revenge Tour. Und das war Max Schmeling Halle tatsächlich. Und das war ein richtig geiler Raw-Roster. Das war ja damals auch Brand Extension schon Draft, ja. Und also nur mal so erwähnt, also Chris Benoit gegen Tyson Tomko, Shelton Benjamin, Chris Jericho und Christian im Triple Threat Match um den Intercontinental-Titel, Kane gegen Edge und dann Shawn Michaels. Das ist das einzige Mal, dass ich Shawn Michaels, also das zweite Mal, aber das letzte Mal, dass ich Shawn Michaels live gesehen habe, tatsächlich, gegen Muhammad Hassan. Und der Main Event war Batista gegen Ric Flair und Triple H. Leider fehlte Randy Orton, der war da eigentlich auch angekündigt, oder eigentlich auch Teil der Geschichte sozusagen. Und ja, also wie gesagt, also Shawn Michaels, Ric Flair, Batista, Triple H. Es war eine richtig pappelvolle Show. Geile Stimmung, habe ich auch so in Erinnerung. War eine super geile Show. 2006 war das darauffolgende Jahr, da kam SmackDown. Das war ein bisschen schwächer vom Star-Aufgebot, aber auch da Lashley, Booker T, Main Event, Rey Mysterio und Kurt Angle, außerdem noch Mark Henry. Ziemlich coole Sachen. So, will ich gar nicht, mich gar nicht so sehr darauf weiter vertiefen. 2008, ja, weil du 2008 dabei, also weil ich der Meinung bin, du warst 2008 dabei, sage ich dir ganz kurz die ganze
Ja.
Card. Also es war SmackDown und ECW in der Survivor Series Tour. Es war am 15. November. Mittlerweile befanden wir uns in der damaligen O2 World Arena, also was heute Mercedes-Benz Arena
Ja.
ist. Also, die Show begann mit Carlito und Primo gegen John Morrison und The Miz. War im Übrigen auch ein Tag Team Titelmatch. Dann gab es damals noch den Divas Titel. Da kämpfte Michelle McCool gegen Maryse. Natalya in der Ecke von Maryse. Special Referee war Maria. Ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich erinnere mich da auch nicht mehr dran. Dann gab es ein Match zwischen. Das war so eine ganz schnelle Geschichte. Ryan Braddock gegen Great Khali, das ging bestimmt nicht lange. Shelton Benjamin gegen R-Truth um den US-Titel. Dann gab es so ein ECW-Match. Fit Finlay und Matt Hardy gegen Chavo Guerrero und Mark Henry. Ja, totalstes ECW-Match. Aber ich weiß, dass die damals irgendwie ECW-Bezug hatten. The Brian Kendrick gegen Kung Fu Naki. Und dann tatsächlich die beiden Matches, an die ich mich wirklich erinnere: Jeff Hardy gegen Wladimir Kozlov und im Main Event Triple H als WWE-Champion gegen The Big Show. Ich gebe dir vollkommen recht, es war nicht die stärkste Show, die zu diesem Zeitpunkt abgeliefert werden konnte, wenn man sich so die Namen so durchliest. Aber ich erinnere mich an Triple H gegen The Big Show, kann ich dir sagen, die haben da so dieses Hogan-Andre-Ding gemacht. Triple H wollte die ganze Zeit Big Show Slam, hat das aber nicht geschafft und so. Und am Ende hat er es dann doch geschafft und dann noch mit Pedigree und allem drum und dran und hat dann gewonnen und hat auch noch relativ lange mit den Fans gefeiert, glaube ich. Habe ich auch noch so eine Erinnerung. Ich bin der Meinung, dass das die Show war, weil ich die nächste Show, bei der ich war, da glaube ich nicht, dass du dabei warst. Das war 2010. Und das war die Show, wo Bret Hart in Berlin war. Und ich glaube, da warst du nicht
Nee,
dabei.
das 2010 kann es doch nicht
Nee,
sein.
ne? Also ich würde behaupten, es
Weil.
war 2008 im Herbst. Aber es kommt dir nichts wieder in Erinnerung, richtig? Ich merke, es kommt kein. Ah ja. Nix,
Nee,
ne?
also tatsächlich, es ist eher noch erschreckend da gewesen, weil ich mir da dachte, die habe ich auch mal live gesehen. Also gerade der Anfang,
Ja,
also,
ja.
tatsächlich irgendwie, wenn ich es jetzt nochmal sehe, Kalito und Miz und John Morrison und so, da könnte vielleicht was klicken. Als du auch gesagt hast, dieses Hogan-Andre-Ding,
Ja.
das scheint, da ist was, da hat auch was Klick gemacht. Aber zum
Es
Beispiel Michelle McCool und Marcy, Maryse, gar, also. Wirklich, ich hätte behauptet, ich hätte von Michelle McCool noch nie was gehört, bis sie den Undertaker geheiratet hat, so, weißt du, so.
Ja.
So,
Ja.
deswegen überrascht mich das, dass sie anscheinend schon mal live gesehen hat. Aber vielleicht ist es halt auch so ein Ding, also 2008, ich war halt einfach auch in dieses ganze Geschehen gar nicht involviert. Die Namen haben mir da auch nichts gesagt. Ich weiß so, who the fuck ist Shelton Benjamin für mich damals gewesen? Nobody. Deswegen, auch wenn ich mir die Karte angucke, damals wahrscheinlich kannte, also wenn es das Event war, und ich also tatsächlich glaube, es wird dieses Event gewesen sein, deswegen ist es auch so überhaupt nicht hängen geblieben, weil dieses Kalito, Primo, The Miz, John Morrison, das waren damals für mich einfach keine relevanten Namen, die für mich in irgendeiner Welt interessant waren, auch wenn das vielleicht damals schon anders war, ja, aber zu der Zeit, wo ich mich wirklich gar nicht mit dem Thema beschäftigt habe oder wenig be beschäftigt habe, war das für mich echt so, ja, okay, waren sie halt da, aber wahrscheinlich deswegen hat sich's auch nicht verfestigt, weil mir die Namen einfach nichts gesagt haben. Great Khali kannte ich, aber auch den Gegner schon wieder. Wer ist denn Ryan Braddock? So,
Ja,
also
das
das
war auch so
müsstest du
Nobody.
im Nachgang mal googeln. Tatsächlich, R-Truth ist ja K-Quick und ich weiß, dass ich K-Quick damals sehr gefeiert habe. Deswegen glaube ich, dass ich das auch noch irgendwie ganz dunkel von hinten heraus irgendwie noch ein bisschen gefeiert habe. Aber ja, also wenn ich mir die Karte jetzt nochmal angucke, wundert mich es nicht so sehr, dass ich es nicht
Ja,
so spannend fand.
also ich muss
Auch,
auch.
also lag auch ein bisschen daran, dass halt auch Triple H ist einfach auch nicht so mein Guy, ehrlicherweise. So, ich mag den jetzt und ich mochte den auch zu DX-Zeiten wirklich gerne und so. Aber es war jetzt nie mein Favorite of all time. So, weißt du, es ist jetzt nicht so, dass ich sage, wenn ich an die Attitude-Era zurückdenke und sage, hier, keine Ahnung, Triple H, Rock, Austin, keine Ahnung, wen stellst du da auf eine Stufe, dann ist Triple H irgendwie wahrscheinlich unverdientermaßen auch immer ein bisschen bei mir hinübergefallen.
Ja,
Ja.
da war ich mehr Triple H auf jeden Fall Fan, auch muss ich zugeben. Seinerzeit, in der Zeit, ja, wo du da gerade sagst, in der Attitude Era als Heel, das schon. Und dann war er 2008, war er jetzt gerade wieder so zu diesem Zeitpunkt so ein Face mit dem Titel bei SmackDown eben mit unterwegs, aber tatsächlich, ja, also auch nicht so meins. Also ich muss auch sagen, 2008 war dann von den 3 Jahren dann tatsächlich auch das Schwächste. Ich muss auch sagen, es hat noch einen anderen Grund. Ja, wir werden oder ich werde ich sag ja hier immer wieder, ah, den habe ich gesehen, ziemlich geil, habe ich mich gefreut. Also wie gesagt, ich habe Batista gesehen, Triple H zu dem Zeitpunkt schon das zweite Mal. Wie gesagt, das 2005 mit Shawn Michaels, das konnte ich ein bisschen bewusster miterleben, mit 7 Jahren. Da, wie gesagt, ist da nicht viel Erinnerung geblieben, wie du siehst, als ich den in dieser ersten Show da gesehen habe, 94, aber bei 2008 fällt mir eine Sache sofort ein, die mich tierisch genervt hat, die das, was sich so ein bisschen auch in so einen Running Gag verwandelt hatte. Es war wirklich so, dass er angekündigt war für die Show. Du weißt das nicht mehr, aber es war wirklich so, dass er angekündigt war für die Show und nicht kam, und zwar der Undertaker.
Und ja, doch, ich weiß es noch. Das weiß ich tatsächlich noch, weil ich weiß noch, wie sehr dich das abgefuckt hat.
Ja, und tut es auch heute noch, weil es eben dazu geführt hat, ja, dass ich Undertaker nie live gesehen habe, tatsächlich. Ja.
Verständlich, verständlich.
Ja, also weil letzten Endes, wie gesagt, nie eine WWE, nie eine WrestleMania mitgemacht bisher, nie eine andere WWE-Show gehabt. Und auch in der Folgezeit, ich gucke jetzt gerade noch mal, wo es dann noch mal hätte theoretisch klappen können. Nee, weil dann kamen andere Roster und er hörte dann ja auch auf, irgendwann noch die Touren mitzumachen. Er war, das muss man dazu sagen, er war bei der Tour davor, also bei einer 2007er Tour, und bei der Tour danach, bei der 2009er Tour, da. Ja, also weil ich weiß noch, dass ich das verfolgt habe, dass er in anderen Touren in Deutschland Auftritten mitgemacht hat. Das heißt also, er kam nur ausgerechnet in diesen Touren dann nicht. Und das wäre halt an der Stelle tatsächlich der Smackdown-Kader gewesen und an der Stelle dann auch, er war ja auch angekündigt. Normalerweise gibt es für dieses False Advertisement ja eigentlich, macht die WWE ja dann da, muss die WWE, oder in Amerika erstattet sie dann tatsächlich sogar. Das ist jetzt natürlich in Deutschland nicht passiert, beziehungsweise wir haben es natürlich auch nicht geltend gemacht, aber wir haben uns tierisch geärgert, gar keine Frage. Und ich, wie gesagt, bis heute noch, wie ich wahrscheinlich auch für den Rest meines Lebens immer wieder damit angeben werde, dass ich Sting auch live gesehen habe bei All In im Wembley-Stadion, ja. ist es halt, oder du mit Michael Jackson in Prag, so ist es halt, wie gesagt, auch mit Undertaker im Negativen. Ich hätte ihn gern live gesehen, weil der Einmarsch alleine ist einfach einzigartig, alleine schon im Fernsehen, und der wäre halt live einfach noch viel geiler gewesen. Das ist so das eine große Ding, wo ich wirklich sage, schade, weil bei allem, was ich live gesehen habe, das halt nicht. Ansonsten, wie gesagt, war auch die 2008er Show tatsächlich die schwächere. Ich weiß, dass wir bis dahin auch meine Mutter noch mitgenommen haben und die danach dann nämlich auch den Spaß dran verloren hat und in den Folgejahren nicht dabei war. Und dann bin ich nämlich mit meinem Bruder dann alleine zu den Live-Shows gegangen. Die hat dann sehr lange ausgesetzt und hat sich schon beim ersten Mal, wo wir alleine gegangen sind, schon geärgert, dass sie nicht dabei war. Das war nämlich das 2010er Jahr, und ich habe ja schon angeschnitten, Bret Hart, und das war natürlich eins meiner absoluten Highlights. Also wie gesagt, was du gesagt hast über Triple H, muss ich bestreiten, bin ich natürlich voll dabei gewesen, aber nicht in der Zeit, also auch muss ich sagen, also da war ich jetzt auch nicht so, dass ich jetzt so drauf gehypt war, unbedingt Triple H live sehen zu wollen. Wie gesagt, eher habe ich mich darüber geärgert, in dem Jahr nicht den Undertaker live gesehen zu haben. 2010, wie gesagt, ist bei mir in der Erinnerung, dass Bret Hart halt kam, weil halt, ne, Kindheitsheld Bret Hart und live gesehen und alles und so. Und da haben wir auch tatsächlich ein bisschen mehr mitgenommen, auch tatsächlich von da an auch, was die Shows anging. Auch Autogrammstunden zum Beispiel, ne? Also wir haben ja dieses Jahr es war keine Autogrammstunde, sondern es war eine Foto-Opportunity in diesem Smith da fast außerhalb von Berlin, da ja, am Rande der Stadt.
sagt der Rand-Berliner.
Sagt der Rand-Berliner, ja. Und zum außerhalb von Berlinern. Genau, aber jedenfalls.
Ja.
Ja, aber wie gesagt, also ja, aber das war ja keine Autogrammstunde, das war eine Foto-Opportunity tatsächlich. Das finde ich auch besser so, muss ich mittlerweile sagen, weil das ist halt das coolere Erinnerungsstück als die Autogramme. Aber damals gab es halt noch Autogrammstunden, oder bis vor einiger Zeit gab es das noch mit den Autogrammstunden, und da war es John Morrison. John Morrison Autogrammstunde. Ich hatte noch typisch Student lange Haare und hatte tatsächlich einen ziemlichen kleinen Bret Hart Look, und er hat das auch bei dem Autogramm tatsächlich angemerkt, John Morrison, und meinte, ah, hier, Bret Hart, weil ich auch ein Bret Hart Shirt anhatte tatsächlich. Und dann meinte er so, ey, machst du beim Lookalike-Contest mit? Und ich so, nee, aber, weil es gab wohl auch einen Lookalike-Contest, aber da war ich nicht dabei. Aber so, wie gesagt, kleine Interaktion mit John Morrison und von dem noch ein Autogramm bekommen. Und dann ging es ab zur Show, und die Anekdote Bret Hart und Live-Erlebnis muss ich auch noch loswerden an dieser Stelle. Wirst du schon gehört haben, muss ich aber den Fans, unseren Catch-and-Phrases-Fans natürlich hier mitgeben. Das ist einer der Gründe, warum ich Bret Hart heute noch feiere. Ja? Also man kann ja bei Bret Hart und seine Verbitterung und dass er eigentlich in so ziemlich jedem Interview immer noch dagegen shootet, dass Goldberg seine Karriere beendet hat, kann man ja bei Bret Hart auch sagen, was man will und von ihm halten, was man will. Aber er war ein großartiger technischer Wrestler, er war ein großartiger Babyface, er war auch als Heel war ziemlich cool. Also ja, also ich habe ihn geliebt
Ja.
und verehre ihn heute noch als Helden und Grüße an Christian an dieser Stelle. Er hat mir vor einigen Jahren ein Geschenk gemacht, ein Cameo-Geburtstagsgruß-Video von Bret Hart, auch sehr geil, sehe ich immer wieder gerne an, ziemlich cool, 30 Sekunden. Wie er mir zu meiner Existenzgründung und zu meinem Geburtstag gratuliert. Ziemlich cool. Ja, und kommt ja einem Treffen und einem Autogramm am nächsten. Aber wir haben ihn live gesehen 2010 und es hätte fast nicht stattgefunden. Die WWE hatte zwei Kader unterwegs, wie so üblich, den Raw-Brand und den SmackDown-Brand. Und der SmackDown-Brand war in Deutschland, in auch drei oder vier Städten. Und Bret Hart war allen Ernstes für alle Städte außer Berlin angekündigt, weil er an dem Abend, wo der Berlin-Event war, in einem Event in England angekündigt war, bei Raw. Ich habe es nicht verstanden, weil, wie wir schon in unserer Report-Folge, unserer Live-Report-Folge erwähnten, die Shows sind ja eigentlich immer relativ identisch. Also warum sollte er von Deutschland nach England fliegen, wenn er doch die ganze Zeit in Deutschland ist? Naja gut, man hatte sich überlegt, er soll für die englische Crowd irgendwie auch dabei sein. Aber er wäre dann in Deutschland in allen Städten gewesen, außer einer. Und Bret Hart hatte immer einen besonderen Draht zu seinen deutschen Fans. Das ist tatsächlich auch so ein Bret Hart-Ding. Und das habe ich auch Bret Hart immer hoch angerechnet. Da wollte ich vorhin in unserer Live-Folge auch noch drauf eingehen, dieser übliche Satz, der normalerweise mal kommt, so, ne, wir waren überall und ihr seid die heißeste Crowd und die lauteste und keine Ahnung. Und der Satz fiel tatsächlich nämlich bei dieser Live-Show ja auch, ihr wart die lauteste Crowd, wo ich mich frage, war das wirklich so oder eben nicht? Weil man fängt dann immer an, so skeptisch zu werden, wenn man sagt, ja, Berlin ist die geilste Stadt, ihr wart die besten Fans. Ja, und in Deutschland bin ich am liebsten und so. So, und Bret Hart war
Ja, vor allen
jemand.
Dingen, weil wir ja auch einen Hometown Boy in Hamburg dabei hatten. Insofern glaube ich,
Ja,
Hamburg war auch schon krass bestimmt. Also,
bin ich auch relativ
egal,
sicher, ja.
ne?
Genau, deswegen. Und bei Bret Hart war das immer so, der war nicht in Deutschland, hat gesagt, Deutschland ist das geilste Land, sondern Bret Hart war jemand, der hat wirklich auch in Interviews gesagt, wenn er könnte, zieht er auch in Erwägung, warum man vielleicht nicht auch seine Karriere in Deutschland zu beenden, also ein letztes Match in Deutschland zu bestreiten und so eine Geschichten, ja. Und Bret Hart hat auch tatsächlich in seiner Hall of Fame-Aufnahme die deutschen und englischen Fans explizit angesprochen. Also er weiß, dass er hier einfach ein Megastar war. Also er hat hier diese nicht Bambi, was war das von Bravo? Diese Ottos.
Bravo, Otto.
Ja, diesen Bravo-Otto, den hat er
Diese
mehrmals gewonnen.
Otto.
Ja, diese Bravo-Ottos,
Gibt's die
ja.
eigentlich noch? Kennt
Ich
die Jugend von heute die
keine
noch?
Ahnung, kann uns die Ju ich weiß ich nicht, kann uns die Jugend von heute sagen, ob es die gibt? Ich glaube,
Hört
eher
uns die
das,
Jugend
ja.
von heute überhaupt?
Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Also, falls jemand dabei ist,
Kannst ja mal
der.
eine Umfrage auf Instagram machen.
Wer ist alles unter 20 und hört unseren Podcast? Wahrscheinlich kommt nur, ja. Ja, vor allem, wenn wir die ganze Zeit über Bret Hart reden. Aber nun, meine Güte, da tun wir ja gar nicht. Aber ich, wie gesagt, will das nochmal kurz loswerden. Und wie gesagt, Bret Hart entschied, nein, meine deutschen Fans, ich werde meine Berliner Fans nicht zurücklassen. Er kam auch nach Berlin. Und das werde ich ihm hoch anrechnen. Und wir waren an dem Abend tatsächlich auch sehr weit vorne mit dabei. Tatsächlich das erste Mal haben wir uns Kartenreihe 6 oder sowas besorgt auch, also ziemlich weit vorne. Und da haben wir diesen, da war ich noch ein bisschen jünger und motivierter, da haben wir auch diesen Lauf immer zur Absperrung gemacht
Absperrgitter
und dann das
vorne.
sozusagen das
Ja.
Abklatschen und alles mitgemacht. Und ich kann behaupten, ich weiß noch, dass ich das noch bei Facebook gepostet habe, tatsächlich, I touched Bret Hart's hand. Ja, ich habe tatsächlich mit Bret Hart abgeklatscht. Das war damals schon, also es klingt auch für damalige Verhältnisse schon komisch, ja, weil ich damals schon, wie alt war ich da? 20, warte mal, wie alt? 24, ja, war und heute als 36-Jähriger sage ich das immer noch, ja, aber es war halt wirklich, weil Kindheitsheld einfach, ne, also wenn, ist so, weißt du, so, wie wir sagen ja mal beim Wrestling, das sind so die fleischgewordenen Comichelden, Superhelden, Bret Hart war halt einer von denen und deswegen war das für mich natürlich ein ganz besonderes Erlebnis, den live gesehen zu haben. Im Übrigen bei einem Main Event zwischen Edge und Jack Swagger und da haben wir tatsächlich Pech gehabt, weil ein Chris Jericho nicht dabei war, weil der eigentlich normalerweise bei der Tour überall dabei war, aber interessanterweise dann da an der Stelle nicht. John Morrison hat an dem Abend übrigens gegen Luke Gallows gekämpft. Und eine andere Anekdote muss ich von dem Abend auch noch loswerden. Rey Mysterio gegen CM Punk. Das war ein reines, auch WrestleMania-Rematch. War ein geiles Match, aber tatsächlich will ich gar nicht vom Match reden. Dieses Stichwort Live-Events bringen immer so Sachen, die man sonst nicht so erlebt. Bei Ray, also CM Punk war damals Straight Edge Society, Heels mit Luke Gallows und Serena und so weiter. Und die waren schon in der Arena und Rey Mysterio kam rein. Und Rey Mysterio ist ja eine Weile beschäftigt, weil der ja alle Fans mit Masken und so weiter begrüßt. Und das Licht war so schummerig, so, ne? Und ja, CM Punk und Billy Kidman, ja, der zu dem Zeitpunkt Agent war, der war nicht
Ja.
Wrestler, fielen über den Tony Schimmel, glaube ich, her, über den Ansager. Ich habe jetzt gerade überlegt, ob es der Ringrichter war, aber ich glaube, es war der Ansager. Marcello, wenn du die Folge hörst, beziehungsweise ich werde dich nochmal fragen, ich kann mich gerade nicht erinnern. Ich weiß, dass Bilder existieren, ich müsste nochmal nachgucken, aber ich glaube, die haben, also sozusagen, also es war sozusagen, ne, es war keine Show, es war keine Story, ne? Also es war sozusagen, die haben einfach Spaß gehabt, den ein bisschen zu ärgern. So. Und das haben CM Punk und Billy Kidman irgendwie gemacht und mit Tony Schimmel halt. Habe ich tatsächlich in Erinnerung behalten. Und CM Punk ist auch ein schönes Stichwort. Denn die heißeste Crowd-Reaction, die ich in Erinnerung habe, meiner Meinung, war 2012. Also, oder gehört mit da ganz oben mit dabei von den Live-Events. Und das war tatsächlich 2012, auch WrestleMania Revenge Tour, also WrestleMania nach WrestleMania 28. Das war ja John Cena gegen The Rock und CM Punk eben schon als WWE-Champion. Und also die CM Punk Chance in dem Moment, wie er da rauskam, und da hat er gegen Chris Jericho gekämpft, wohl bemerkt. CM Punk gegen Chris Jericho, auch WrestleMania Rematch. Und das war übrigens auch der Main Event des Abends. Und der Co-Main Event, das Match davor, war John Cena und Zack Ryder gegen Dolph Ziggler und Jack Swagger. Und Zack Ryder war zu dem Zeitpunkt auch mega heiß. Und deswegen, die Stimmung war so krass. John Cena wurde wirklich bejubelt. Ja, es war ja zu dem Zeitpunkt immer so ein Ding zwischen Let's Go Cena und Cena Sucks. Aber als Cena rauskam, haben die Leute alle gejubelt und man hatte das Gefühl, die Arena platzt vor Ekstase, ja. Also die Leute waren wirklich total dabei. War eine mega geile Show, die ich auch in Erinnerung habe. Und ich habe John Cena live gesehen. Das war tatsächlich, glaube ich, nämlich. Nee, war nicht das letzte Mal. Stimmt gar nicht, was ich sage. War aber das erste Mal. Und deswegen war es auch ziemlich geil. Auch da interessanter Übergang. John Cena habe ich tatsächlich das Mal danach dann gesehen. Also man merkt, ich war dann immer so im Zwei-Jahrestakt bei WWE-Shows, denn dann war es 14.
Ja.
Ja,
Ganz kurz,
ja.
ich bin gerade tatsächlich überrascht, dass Billy Kidman
Ja.
da noch unterwegs ist. Ich habe mich nämlich tatsächlich neulich mal gefragt, was der eigentlich macht, weil
Ja.
ich erinnere mich noch an WCW-Zeiten, an gute WCW-Zeiten,
Ja.
dass ich den wahnsinnig gefeiert habe mit seiner übertriebenen Shooting Star Press, zumindest für damalige Zeiten.
Ja.
Und dann den irgendwie mal gegoogelt habe und dann nur ein Foto, ein aktuelleres Foto, keine Ahnung, ob es wirklich aktuell ist, gesehen habe, so mit kurzen Haaren und so. Und ich dachte mir
Bisschen
so, uah, was
pummelig.
ist da los? Ja, jetzt auch nicht dolle so,
Ja,
aber
aber.
schon, weißt du, im Gegensatz zu früher, wo ich mir dachte, ja, den hätte ich hier auf der Straße, glaube ich, nicht mehr erkannt, aber mir war tatsächlich gar nicht klar, dass der noch eine Zeit auch bei WWE aktiv war, auch dann unter scheinbar verschiedenen Rollen.
Also genau, also sowohl als auch. Zu dem Zeitpunkt, von dem ich da rede, war er wirklich nur noch Agent und bei den Shows dabei. Übrigens, nebenbei bemerkt, für dich gar nicht so besonders, aber ich habe es bei irgendwem auf Social Media auf Bildern gesehen, glaube ich. Bei der diesjährigen Show war jemand dabei bei den Agents, der leider nicht in den Ring gestiegen ist, der aber bei WWE auch nie in den Ring gestiegen ist, nämlich alte TNA-Legende Abyss. Ja, Abyss ist
Ah.
nämlich bei WWE mittlerweile Agent, auch bei den Shows, Producer oder Road Agent oder wie auch immer sich die Rolle nennt. Und der war bei der Deutschlandtour nämlich dabei, weil da habe ich nämlich Bilder gesehen, wie Fans sich mit ihm fotografieren lassen. Und Billy Kidman ist direkt nach dem Kauf der WCW mitgewechselt zur WWE und war dann auch tatsächlich eine Weile
Ja.
da. Also der hat dann, glaube ich, bis 2006, 7, 8 irgendwie so bei WWE mitgemacht, also gekämpft. Und dann hat er. Ich gucke gerade, auf jeden Fall da noch länger als Agent gearbeitet. Ja, genau, er ist dann 7 zurückgekehrt, bis erscheint er heute noch unter Vertrag zu sein. Oder er war es dann. Also er war es sogar noch bis in die späten Jahre tatsächlich sogar noch, also bis sogar in die 20er. Während der Pandemie ist er mal wieder zwischendurch gefeuert worden und wieder eingestellt worden. Also tatsächlich immer mal wieder unter WWE-Vertrag. Die Ringkarriere war dann irgendwann auch zu Ende. Ja, Genau. Spannend. Und das ist halt ziemlich cool. Und dann siehst du halt sowas mal live, ne? Und denkst du so, erstmal, ey, warte mal, das ist doch Billy Kidman. Und dann halt, wie gesagt, ach, die fallen da jetzt zusammen über Dings her, war halt auch ziemlich lustig. Ja, und Vicky Guerrero.
Ach so, war, glaube ich, das wollte ich gerade.
Ganz kurz, nein, wo wir bei 12, wo wir bei 12 sind, muss ich, was Live-Events angeht, auch hier wieder von der Autogrammstunde reden und WWE-Level, ja. Du hast ja vorhin in unserer Aufnahme gesagt, ja Mensch, das mit dem Sitzen, Sitzveranstaltung und so weiter, ja, das ist, weiß ich nicht, auch, glaube ich, so eine Sicherheitsvorgabe oder was auch immer, ich weiß es nicht, keine Ahnung. Wir waren bei der Autogrammstunde 2012 im Saturn im Europacenter, also damals hat man die Autogrammstunde noch im Zentrum von Berlin irgendwo veranstaltet. Das hat sich dann auch angeboten, weil es dann auch von der Arena nicht so weit weg war. Okay, Europacenter ist trotzdem ein Stückchen, aber das ist halt dann doch nochmal was, eine andere Anbindung auch. Jedenfalls angekündigt waren oder beziehungsweise da waren dann Dolph Ziggler und Vicky Guerrero. Vicky Guerrero damals die Managerin von Dolph Ziggler zu diesem Zeitpunkt und berühmt für ihr ikonisches Excuse me! Und ja, also ich muss ganz ehrlich sagen, interessant, also an dieser Stelle, Dolph Ziggler hatte nicht so richtig Bock auf Autogrammstunde, der war so, there you go und so weiter, also der war so ein bisschen, man muss auch dazu sagen, Dolph Ziggler hat ihn hier gespielt, John Morrison das Jahr davor, der war ein Face, also manchmal bleiben sie auch in ihren Rollen, muss man ja auch mal so sagen. Vicky Guerrero, ich hatte irgendwie, keine Ahnung, hat es mich in dem Moment geritten, habe ich zu ihr gesagt, Entschuldigung, excuse me, could you, like, ich habe nicht excuse me gesagt, ich habe gesagt, could you please write excuse me? Und sie hat es auch sofort gemacht. Und sofort schoss ein Security von WWE dazwischen und hat gesagt, please, no personalizations. Und ich dachte mir so, das ist eine Autogrammkarte, also ein Autogramm, ja, also das ist ja, soll ja eigentlich personalisiert sein, eigentlich am besten noch mit Namen normalerweise eigentlich, ja, also das machen die ja schon gar nicht mehr, ja, aber normalerweise sagt man ja für Christian oder sowas, so, jetzt bitte ich die und das Ding ist, ich meine, gut, okay, wir wissen es, Leute wollen das dann verticken und machen damit Geld und guck mal hier, ich habe eine Karte, die hat eine Unterschrift, die hat so keiner bekommen, das ist mir scheißegal. Irgendwo existiert dieses Excuse-Me-Autogramm, ich habe jetzt gerade keine Ahnung, wo das liegt, aber jedenfalls, es ist da, sie hat es gemacht, ich bin happy und es ist eine kleine Story dabei rausgekommen, aber ich habe nie verstanden, warum es ein Problem ist, dass ich eine Personalisierung haben wollte, die jetzt nicht so abwegig war, weil das nur mal ihre Catchphrase war, aber gut ist.
Ist tatsächlich faszinierend, aber trotzdem, dass sie da, also ich finde es jetzt auf, also ich kenne die Geschichte schon,
ja.
Insofern überrascht mich das jetzt nicht, trotzdem nochmal auch im Nachgang, ist eigentlich wirklich überraschend, dass wirklich so wenig, also Individualisierung möglich ist.
Ja.
Und halt auch, also das ist ja auch so ein bisschen Fankontakt und sowas, ne? Ja, es gibt Leute, die damit Geld machen wollen, aber hey, so what? Ja, am Ende des Tages kann es der WWE ja auch egal sein, ob die Dinger vertickt werden oder nicht.
Ja.
Weil bei den Trading Cards und sowas, da passiert ja genau das Gleiche. Okay, da steht dann eine Unterschrift drauf, die werden auch verhökert so. Und ob ich jetzt das mit einer Personalisierung verhöke oder nicht, ja, scheißegal. Aber tatsächlich auch überraschend, dass du es trotzdem behalten durftest dann am Ende.
Das ja, dass sie es nicht weggenommen
hätte haben, mir auch vorstellen können, dass sie es dir dann wegnehmen oder sonst irgendwas. Da sind die Amis ja auch manchmal ein bisschen hart drauf.
Ja.
Naja.
Naja.
So, egal.
Nee, genau. Kommen wir zu 2014. 2014 war es auch WrestleMania Revenge. Ich glaube, zu dem Zeitpunkt gab es sowas wie Raw und SmackDown so strikt nicht. Ich glaube, gar nicht. Da finde ich tatsächlich, wenn ich die Card durchgehe, ganz, ganz interessant erwähnenswert, dass es tatsächlich ein Match mit 3MB gab, also die Three-Man-Band, also Drew McIntyre mit diesem ganzen Air-Gitar-Spieling und so weiter, aber tatsächlich interessant bei der Show ist tatsächlich das Opener war die Usos gegen die Wyatt Family und der Main-Event war auch Wyatt, nämlich John Cena gegen Bray Wyatt und das war natürlich auch geil, also es war WrestleMania Rematch auch an der Stelle, es war Cena gegen Bray Wyatt, es war dieses ganze Wyatt-Ding, also mit dem Einmarsch, mit dem, das war cool, muss ich auch ganz ehrlich sagen. Auch jetzt, wenn man so sich zurückerinnert, also beziehungsweise wenn man sich vor Augen hält, dieses Jahr Bray Wyatt verstorben, ist es doch ganz schön, dass man das miterlebt hat. Und dann tatsächlich war 2016, hieß tatsächlich schon, also nach meinem Infostand, was ich mir hier rausgeschrieben habe, hieß die Arena tatsächlich 2016 schon Mercedes-Benz Arena.
Ja, kann sein.
Und
ich nenne sie immer noch O2 World, aber...
Ja, ich habe es ja auch immer noch als O2 World in Erinnerung gehabt die ganze Zeit, aber...
Genau. Aber wir haben uns ja auch tatsächlich, als wir da waren, jetzt am Sonntag auch einfach nochmal über diesen Vorplatz unterhalten, weil für alle, die nicht aus Berlin kommen, Die gibt es ja jetzt schon eine Weile, die Halle, und man hat sie
Ja.
quasi einfach auf eine Brachfläche gebaut damals. Also da war halt nichts. Du bist halt aus dem Ostbahnhof ausgestiegen und konntest quasi schon von dem Bahnhof straight auf die Halle gucken. Und da war halt nicht wirklich irgendwas. Ich weiß, da gab es halt irgendwie, was war es, Franz Club oder sowas? Also da gab es
Ja,
halt irgendwie
ja.
so ein Backsteingebäude als Club, der da benutzt worden ist. Aber ansonsten war da halt gar nichts. Du konntest zwischen Bahngleisen und Mauer einfach zu dieser Halle laufen, und da war halt einfach nichts sonst, ja. Und jetzt keine Ahnung, wann die eröffnet worden ist, aber halt einfach jetzt ein Jahrzehnt später, du erkennst es nicht wieder. Es ist komplett zugebaut. Da ist noch eine andere Veranstaltungshalle. Die
Ja.
Eisbären haben da ihren Fanshop. Da sind Hotels. Da ist auf einmal irgendein
Richtig
Wasserspiel
leben da.
auf dem Vorplatz eingelassen. Da
Ja.
sind riesige Videowürfel drauf auf dem Platz. Und ich dachte mir so, als ich das erste Mal nach wirklich vielen Jahren dann auch mal wieder in der O2 World oder Mercedes-Benz Arena war, gesehen habe, dachte ich mir so, wie lange war ich nicht hier? 100
Ja.
Jahre? Aber
Ja.
also, es ist wirklich faszinierend gewesen, wie sich dieses Gebiet da entwickelt hat. Dieses Quartier ist einfach tatsächlich jetzt wirklich ein ganz anderes. Das ist natürlich für Berlin, ist halt so ein High-Class-Ding, ne? Also einfach alles nur teuer. Da mit ihrem komischen Hochhaus, wofür sie die Mauer aufgerissen haben, die East Side Gallery.
Ja.
Also das ist für den Normal-Berliner, der geht da ja auch in der Regel quasi nur zu solchen Veranstaltungen hin.
Ja.
Und sonst nicht erschwinglich, aber ja, es ist einfach, keine Ahnung, in meiner Welt ist es die O2 World, sie wird es wahrscheinlich auch irgendwas, so Opa erzählt vom Krieg, keine Ahnung, weißt du,
Ja. Früher hieß sie
für
noch
mich ist es
O2 World.
trotzdem die.
Die wird noch fünfmal den Namen ändern, aber bei
Genau.
uns heißt sie immer O2 World, ja. Es ist
Genau, aber
lustig.
wir wissen halt in unserer Generation zumindest, worüber wir reden, das passt auch schon. Egal,
Ja,
so,
definitiv.
wollte
Nee,
ich noch
aber
kurz erwähnt haben.
hast du vollkommen recht. Ich erinnere mich da auch noch dran, also wie wir da dann über den Acker da gelaufen sind quasi, ja. Und da war nix, ja. Und das war halt 2008 definitiv noch so. Und dann war es halt 2016,
Ja.
als es Mercedes-Benz Arena war, schon nicht mehr so. Und dann ist das halt echt so ein kleiner Kulturschock. 2016. Ja, es war 2016 sogar, wo es auch wieder etwas Erwähnenswertes gab. Ziemlich coole Show. 2016 war eine ziemlich coole Show. New Day, was ich erwähnte mit dem, die Luft ist langsam raus, ja. 2016, das ist 7 Jahre her. 2016 war New Day der Opener, ja. Und da waren die halt auch das heiße Ding sozusagen. Und sie kämpften ein Triple Threat Tag Team Titelmatch als Champions gegen unter anderem Cesaro und Sheamus und Enzo und Big Cass. Und Enzo und Big Cass, wenn du dich erinnerst, waren ja im Grunde sozusagen die Modern Day New Age Outlaws. Und da war die Stimmung natürlich geil, als die diese Catchphrase da mitgemacht haben. Das war ziemlich
Ja.
cool. Charlotte gegen Sasha Banks. Ich kann mich nicht erinnern, aber ich würde mal behaupten, das bis dato beste Frauenmatch, was ich jemals live mit hätte machen können. Als Paarung, als Ankündigung. Die anderen haben auch ihre Show gemacht, aber das hatte dann doch ein anderes Level. Darren Young, Neville, Golden Truth gegen Shining Stars und Titus und den Bordellas, okay. Braun Strowman gegen Big Show, Body Slam Challenge. Roman Reigns in der Mitte der Card gegen Rusev, ja, um den US-Titel. Alicia Fox und Bayley gegen Dana Brooke und Nia Jax, also man merkt, zwei Frauen-Matches, auch tatsächlich eine Seltenheit. Vorletztes Match, Sami Zayn gegen Chris Jericho und Main Event Kevin Owens gegen Seth Rollins, Street Fight. Man erinnert sich also, dass es das mit den Streetfights und Seth Rollins in Berlin nicht das erste Mal dieses Jahr war. Erwähnenswert ist, es war der 9. November 2016 und es war der, oh Gott, ich weiß jetzt gerade nicht, man möge mich korrigieren, 48. Geburtstag oder irgendwie sowas. Also auf jeden Fall, es war der Geburtstag von Chris Jericho. Das heißt, es wurde auch der Geburtstag von Chris Jericho im Nachgang zur Show, also vom Main Event, gefeiert. Zu diesem Zeitpunkt waren Kevin Owens und Chris Jericho die Best Friends, ja. Und waren so ein unterhaltsames Heel-Team. Du erinnerst dich, Chris Jericho, noch mit der List, dieses Gimmick, ja. You just
Ja.
made the list, ja. Und das war so dieses Ding gerade. Und er hatte halt wirklich Geburtstag. Und das ist es, was ich meine mit den individuellen Erinnerungen, ja. Er hatte nicht bei jeder Show Geburtstag, er hatte bei der Show Geburtstag. Das heißt, sie haben auch wirklich nur bei der Show, und das Video ging auch viral, eine Geburtstagstorte bekommen, die natürlich am Ende in seinem Gesicht gelandet ist. Aber das ist halt, wie gesagt, dieses, also, und das war jetzt kein besonders geiler Gag, aber tatsächlich ist es, wie gesagt, nur bei der Show gewesen, weil eben das der Abend war, wo er Geburtstag hatte. Und das ist halt irgendwie auch in Erinnerung geblieben, und das ist halt ziemlich cool. Vor allem auch, weil ich immer ein gewisser Jerichoholic auch war, deswegen auch tatsächlich eine coole Erinnerung. Und letztes Live-Erlebnis mit Chris Jericho bis dieses Jahr, was All-In angeht. Und auch da wieder eine besondere Erinnerung, weil man eben zusammen vor sie gesungen, mit ihm zusammen und vor sie Judas gesungen hat, so rum. Ja, ziemlich coole Erinnerung. Tatsächlich gibt es da noch eine letzte Anekdote, die ich noch loswerden möchte. Oder zwei, aber eine jetzt nochmal eine WWE-bezogene. Denn 2019, also man muss sich vorstellen, dass jetzt zwischen 16 und 19 tatsächlich lange vergangen, also nichts war tatsächlich, was Berlin-Events angeht. Und ich würde mich mal aus dem Fenster lehnen, dass das auch alle Berlin-Events waren. Also ich glaube, wann immer WWE ab 2005 in Berlin war, sind wir eigentlich auch immer zu den Berlin-Events gegangen. Das heißt also, das ist dieses Jahr, seit 2005 gerechnet, der 10. WWE Berlin-Event gewesen. Ich habe aber tatsächlich schon 10 Events voll gehabt von der WWE vor diesem Jahr, weil wir 2019 was ganz Verrücktes, also was ganz Verrücktes, also wie gesagt, etwas, was andere Fans öfter machen, aber etwas ganz Verrücktes gemacht haben. Denn tatsächlich haben wir uns im Mai eine Berlin, hier steht nur WWE House Show, die hatte tatsächlich, glaube ich, wirklich keinen Namen, die hieß, glaube ich, wirklich nur WWE Live Tour. Das war quasi, warte mal, was ist denn das? Kofi Kingston und Randy Orton um den WWE-Titel. Das war dann Raw? Nee, SmackDown, würde ich sagen. Und im November waren wir tatsächlich, da haben wir uns dann nämlich tatsächlich auch mal was getan. Wir waren nämlich tatsächlich bei einer WWE-Show außerhalb von Berlin, nämlich in Düsseldorf. Da waren wir bei der im November, also nur 6 Monate, ein halbes Jahr später, bei der WWE World Tour in Düsseldorf, in der Mitsubishi Electric Halle. Und das war meiner Meinung nach nee, Raw, meine ich. Da war Seth Rollins wieder mal der Main Event. Da waren Seth Rollins und AJ Styles der Main Event. Die bestritten ein One-on-One-Match. Und dann kam es zu einem DQ-Finish, weil sich die OC eingemischt hat. Und dann kamen die Viking Raiders zum Save und man hat noch ein Six-Man-Tag-Match gemacht. Ja, und wie gesagt, bei der anderen Show davor war es Kofi Kingston gegen Randy Orton. Und lustig, AJ Styles haben wir in dem Jahr zweimal gesehen, weil AJ Styles war in der ersten Show tatsächlich sogar gegen Nakamura in dem Event. Also ganz lustige Geschichte. Der war dann also dann gedraftet worden in dem halben Jahr und war dann entsprechend bei beiden Shows in Deutschland mit dabei und in beiden Shows, die ich dann live gesehen habe. Und ja, da hatten wir auch so Bock, dass wir tatsächlich gesagt haben, okay, gönnen wir uns das und machen so einen kleinen Trip nach Düsseldorf. Passte waren, weiß ich nicht, ein Samstag oder irgendwie sowas. Also passte Anfahrt, Abfahrt, übers Wochenende kurz gemacht. Wie gesagt, dann war es ja auch mittlerweile schon das Zeitalter, wo wir unsere Karate-Trips nach Oberhausen immer gemacht haben. Und dann war die Strecke natürlich die gleiche sozusagen. Und dann hat man sich das mit Düsseldorf angetan. Und dann war ja wegen der Pandemie Ende. Und tatsächlich war auch da immer Thema. Also, oder da noch Thema. Also in der Pandemie fielen, glaube ich, zwei Shows aus. Eine Leipzig- und eine Dortmund-Show, glaube ich. Und ja, hätte es irgendwie zeitlich gepasst, hätten wir letztes Jahr schon Bock gehabt, als die nachgeholt wurden, zu gehen. Ich glaube, die wurden letztes Jahr nachgeholt, diese Shows. Aber das hat dann nicht gepasst, weil die irgendwie in der Mitte der Woche waren. Und naja, gut, ging dann halt doch nicht. Und dann hat es ja dieses Jahr endlich wieder geklappt mit WWE live in Berlin. Und toll. Wie gesagt, habe ich in der vorherigen Folge schon erwähnt, nachdem ich dich jetzt quasi totgequatscht habe. Live ist immer geil. Und wie gesagt, es gibt hier und da wirklich richtig geile Erinnerungen, die dann da so bleiben, ja, die einem dann so bleiben. The Miz übrigens auch schon mal, hatte ich in der Folge davor auch schon erwähnt, auch schon mal live erlebt, auch auf Deutsch. Er hatte dann ein Miz-TV quasi, hatte dann jemanden zu Gast und fing dann auch an und da hat er dann so ein bisschen Rammstein gemacht, ja, du hast, ja, hat er dann da so ein bisschen rezitiert. Auch ganz lustig. R-Truth war mehrere Male, habe ich jetzt nicht erwähnt, aber R-Truth war so eine Bank. Der war oft am Anfang der Card dabei. Ja, hier K-Quick, R-Truth. Wann ging es denn mit ihm los? Ja, hier. 2008 gegen Shelton Benjamin um den US-Titel war er dabei. Er war Opener 2010 gegen Dolph Ziggler. Er war mit Kofi Kingston Opener 2012 gegen Primo und Epico. In der 2014er Show war er meiner Meinung nach auch dabei. Ja, da kam er mit Xavier Woods, ich glaube genau nach der Pause raus, in dem Match gegen 3MB. Also er war wirklich so eine Bank und dann wirklich jedes Mal dieses What's up, ja. Und das kam tatsächlich auch jedes Mal an. Auch 2016 mit Golden Truth war auch R-Truth dabei. Also er ist wirklich immer dabei gewesen und er hat auch immer für Stimmung gesorgt. Also da hatten die Leute immer Bock, dieses What's up auch mitzuchanten, will ich nochmal erwähnt haben.
R-Truth, finde ich, ist sowieso ein Phänomen. Der ist ja irgendwie gefühlt nie wirklich in eine relevante Rolle gewachsen. Okay, nenne ihn Rekord 24-7-Champion. Ja. Aber tatsächlich, der ist ja irgendwie einfach, das ist irgendwie so ein klassischer Comedy-Charakter irgendwie gefühlt geworden, der bis heute immer mal wieder zieht, weil man ihn halt nicht so verschwenderisch verwendet. Wobei ich mich gerade tatsächlich frage, was macht er eigentlich aktuell? Aber ja, also ich mochte den damals schon, ich fand den als K-Quick, als der angefangen hat, irgendwann Ende der Anfang der, ich weiß es nicht mehr, Ende der 90er, Anfang der 2000er, fand ich den schon cool, damals halt dann doch eher aufgrund seines Wrestlerischen anstatt auf seines Comedy-Talentes, aber ja, das ist so eine Beispielkarriere, die sich einfach schon seit Jahren irgendwie dann doch gehalten hat, auch wenn es so für die ganz, ganz großen Erfolge dann irgendwie nicht gereicht hat. Oder reichte? Reicht? Ja.
Ja, komisch. Oder. Wobei wir, wenn wir über R-Truth reden, tatsächlich über einen ehemaligen, in Anführungsstrichen, World Champion reden, denn er hat, und da kriege ich jetzt auch wieder eine Überleitung des Todes hin, das ist unfassbar wieder, ja, er hat die NWA World Championship bei TNA damals gehalten. So ist er übrigens auch zu seinem Namen R-Truth gekommen, weil er als K-Quick die WWE verlassen hat, Anfang der Nuller dann relativ schnell, hieß er ganz kurz K-Crush und dann hieß er lange Zeit Ron the Truth Killings. Und ich glaube, er hatte sogar dieses What's Up-Theme tatsächlich damals schon, glaube ich bin mir nicht ganz sicher. Jedenfalls Ron the Truth, also R-Truth, wir kommen also dahin beim Namen. Mhm. Und in dieser Zeit hat er tatsächlich auch kurz bei TNA den NWA World Title gehalten. Also er ist ein ehemaliger World Champion, aber tatsächlich in der, sag ich mal, mehr Indie-Szene. In der WWE hat er nicht viel gerissen. Er hat, glaube ich, mal ganz kurz den US-Titel gehalten, aber tatsächlich ist da nicht viel bei rausgekommen. Tag Team Champion war er häufig. Und 24-7-Title.
Ja, also, ich weiß auch gar nicht, woran es gelegen hat, weil wir wissen ja, also der hat ja irgendwie scheinbar irgendwie eine Art und Weise, ein Charisma, was die Leute irgendwie dazu bewegt, ihn gut zu finden, zu mögen, seinen Charakter zu feiern. Und wrestlerisch, zumindest aus meiner Erinnerung heraus, hatte der auch ein bisschen was anzubieten. Aber ja, manchmal steckst du halt nicht drin, falsche Zeit, falscher Ort, was auch immer.
Genau.
Völlig egal, wir so rutschen auch gerade ein bisschen vom Thema ab.
Hast du recht.
Schön, dass wir jetzt irgendwie nochmal so eine 5 Minuten Ausflug zu R-Truth machen.
Retrospektive machen, finde ich gut. Und dann will ich sagen, jetzt wo wir, je mehr wir darüber reden, umso mehr fällt mir ein, 2011 war er nämlich ziemlich stark gepusht, weil da war dann dieses Conspiracy-Gimmick mit The Miz zusammen. Da erfand er nämlich auch dieses Little Jimmy-Ding, weil er dann nämlich gesagt hat, ihr seid alle hier nur, weil John Cena den Little Jimmy sozusagen glücklich macht. Und dann drehte sich das und dann war Little Jimmy auf einmal sein imaginärer Freund, ja, mit dem er dann auch abgecheckt hat und alles und Fistbump und Assbump und weiß ich nicht, was alles gemacht hat. Und von da an war er dann endgültig nur noch ein Comedy-Charakter. Er ist dann auch in dieser Conspiracy-Geschichte ein bisschen untergegangen, weil er dann auch angefangen hat, Conspiracy falsch zu buchstabieren und so eine Geschichte. Aber fällt mir ein, das war nochmal der letzte richtige Push, sogar mit dem Pay-Per-View-Main-Event, Survivor Series 2011. Awesome Truth hieß das Team damals. The Miz und R-Truth gegen John Cena und The Rock. Nur mal so. Als Abschluss noch zu unserem R-Truth-Exkurs. Und den anderen Exkurs, da bin ich schon wieder weg zu dem Thema, was ich gesagt hatte mit der Überleitung. Kleinen Exkurs noch sozusagen, kleines Fundstück, weil es wird sich bei den Live-Erlebnissen wahrscheinlich in der nächsten Zeit nicht so schnell anbieten, es anzusprechen. Von den Big-Time-Companies tatsächlich, ja, wir haben ja über AEW All In dieses Jahr schon geredet, WWE habe ich jetzt gerade meine Live-Erlebnisse so ein bisschen abgerissen. 2011 war ich tatsächlich bei der einzigen TNA-Show, die in Berlin veranstaltet wurde. TNA Maximum Impact Tour. Jetzt muss man sich wieder umgewöhnen, übrigens TNA zu sagen, finde ich total lustig, weil ich habe immer TNA gesagt, dann hießen die ewig Impact und jetzt habe ich mich an dieses Impact langsam gewöhnt, jetzt nennen sie sich doch wieder TNA. Damals hießen sie noch TNA, Maximum Impact Tour war der Name. Ziemlich coole Card, wollte ich auch mal kurz angesprochen haben. Gar nicht jetzt die ganze, nicht alle Matches, aber mal nur erwähnenswert, dass Jeff Jarrett sich mit einem Hometown-Boy angelegt hat, nämlich mit Murat Bosporus. Und das Ganze lief im Zusammenhang mit, du wirst dich vielleicht noch erinnern, also an ihn erinnern, du wirst dich an den Event nicht erinnern, weil ich dabei war, aber du wirst dich vielleicht noch an diesen Musiker erinnern, Martin Kesici. Martin Kesici ja. Kam nämlich bei diesem Event raus. TNA hatte nämlich das Konzept des Sports Entertainments verstanden. Wir brauchen einen deutschen Entertainment-Namen, also wie die WWE das später ja auch gemacht hat mit Tim Wiese und so. Wir arbeiten mit bekannten Namen und an der Stelle wurde mit Martin Kesici quasi ein Berliner Star rausgeholt. Und eigentlich sollte Jeff Jarrett auch sowas wie einen Heel darstellen und Murat Bosporus sollte dann als Hometown Boy ein Match bestreiten und gewinnen hat er nicht gewonnen. Das Lustige ist, die Berliner Crowd hat Martin Kesici ausgebuht, weil er nicht Wrestling war, also das war die Wrestling-Crowd, die Martin Kesici ausgebucht hat. Ja. Und die Berliner Crowd war gegen Murat Bosporus und es gab Bad Bones Chants. Ja? Also die Leute wollten Bad Bones John Klinger sehen. Es war irre. Und Jeff Jarrett wurde bejubelt. Und ja, Jeff Jarrett live gesehen, Kazarian, Chris Sabin, Mickey James, James Storm, Robert Root, unter anderem Doug Williams, von dem ich schon sprach, dass ich ihn live in London gesehen habe. Und Main Event war ziemlich cool, weil tatsächlich habe ich das unter dem WWE-Banner nicht geschafft. Der Main Event war bei diesem TNA-Event Mr. Anderson, den wir noch als Mr. Kennedy kannten, und Rob Van Dam, schon mal geil, interessante Kombo, gegen die Hardy Boys, Matt und Jeff Hardy. Und tatsächlich, ich habe Matt Hardy und Jeff Hardy live gesehen, aber ich habe die Hardy Boys als Tag Team nicht live gesehen und tatsächlich bleibt das auch bis heute mein einziges Live-Erlebnis mit den Hardy Boys als Tag Team, da die Hardys auch bei All In nicht dabei waren. Ja, aber ja, ziemlich cool, fand ich ganz cool und die Stimmung war da auch sehr, sehr interessant, sehr cool. Und sie haben sich auch was Interessantes einfallen lassen. Wir hatten ja in unserer Vorfolge darüber geredet, dass Cody und Seth Rollins sich so viel Zeit genommen haben für die Autogramme und die Fans. Hatten die ganze Zeit beworben, dass man, weiß ich nicht, mit einem Quiz oder irgendwas Backstage-Pässe gewinnen kann? Ja, die haben gesagt, irgendwie sie verteilen 5 Backstage-Pässe für das Ende der Show sozusagen. Und am Ende haben sie dann sozusagen die Geschichte aufgelöst und gesagt, wir können nicht alle in den Backstage-Bereich bringen, aber wir können den Backstage-Bereich rausholen. Und dann kamen nochmal, ich weiß nicht, ob es alle Stars waren oder nur alle Babyfaces, aber jedenfalls kam wirklich eine ganze Truppe, also wirklich Kennedy, RVD und alle, wie sie heißen, und haben dann Autogramme gegeben. Und so existiert auch da irgendwo, ich weiß es nicht wo, weil ich natürlich nichts zum Schreiben mit hatte, ein TNA Maximum Impact Ticket mit lauter Unterschriften von den TNA-Stars, die an dem Abend dabei waren. War auch ziemlich cool. Und auch ziemlich cool, auch ein ziemlich cooler Gedanke, das so zu machen, weil dadurch hatten alle miteinander was zu tun, also auch alle Fans was zu tun, weil nicht alle auf einen gewartet haben, sondern es waren mehrere Stars an verschiedenen Seiten und dann wechselten die sich quasi ab und das war schon auch eine ziemlich coole Sache. Deswegen kann ich nur wieder dafür werben an dieser Stelle, liebe Fans, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, liebe Wrestling-Fans, liebe Leidens- und Weggefährten, wann immer es... Naja, manchmal leiden wir ja auch mit. Ja, also kann man doch so sagen. Also,
kann man so sagen.
Ja, also Leidensgenossen sagt man eigentlich und nicht Gefährten und abgesehen davon, natürlich leiden wir nicht so viel, aber manchmal leiden wir ja mit unseren Lieblingen mit und manchmal lachen wir und manchmal freuen wir uns und ja, wie gesagt, Comedy-Erlebnisse gibt es bei den Live-Events besonders gerne, da wird natürlich besonders viel Spaß betrieben. Wie gesagt, es gibt nichts Cooleres als das Live-Erlebnis eigentlich, ja, wobei man sieht, dass ich auch hier sagen muss, es gibt eine Kurve, eine Stimmungskurve, ne, also ausgehungert, länger nicht gesehen, große Star-Power, da kann ich dir sagen, sind meine ersten Erlebnisse, also 2005 und 2006 Raw das erste Mal, SmackDown das erste Mal, immer noch in Erinnerung. Ich würde bis heute noch behaupten, dass wahrscheinlich das beste WWE-Match, das ich im Live-Erlebnis hatte, das kann ich jetzt auch nochmal sagen an der Stelle, ich hatte es mit einer Stimmung gesagt, die beste Stimmung würde ich 2012 einordnen bei Cena und Punk, weil die einfach am heißesten waren zu dem Zeitpunkt und auch Zack Ryder noch. Aber bestes streitbar mit den letztjährigen Matches, also mit den aus den letzten Jahren. Also ich muss schon sagen, Seth Rollins gegen hier, was habe ich gesagt, Kevin Owens und auch Seth Rollins und Dings gegen OC und so weiter oder auch AJ Styles grundsätzlich. Deswegen weiß ich nicht, aber in meiner Erinnerung heute noch, muss ich sagen, war lange Zeit immer ganz oben mit dabei ein Match von 2006 zwischen Chris Benoit und JBL. Das hatte irgendwie alles. Ja, das war wirklich, als ob die wirklich auch nochmal so ein WrestleMania-Rematch bestritten hatten an dem Abend. Da war auch wirklich alles dabei.
Hast du gerade JBL ernsthaft gesagt?
Ich habe tatsächlich JBL gesagt, aber es lag natürlich an Chris Benoit, aber auch an JBL. Also ja, es gehörte zu meinen Lieblingen. Doch, tatsächlich. Es hatte irgendwie alles. Ja, wie gesagt, im Alter kommt die Weisheit. Ich finde, man muss auch ein bisschen so den Respekt auch zollen. Ja, also wir können ja immer gegen alle shooten und alle hassen, aber haters gonna hate and lovers gonna love and I'm a lover, not a fighter oder wie heißt das? Keine Ahnung. Jedenfalls ein paar Catchphrases müssen ja auch noch rausgehauen werden, wenn wir schon so heißen. Aber Tatsache ist wirklich, wie gesagt, also man muss am Ende jedem seinen Respekt zollen. Also deswegen, ich würde nie sagen, JBL ist ein schlechter Wrestler. Ich habe halt, wie gesagt, bei JBL einfach diesen Grundhass immer gehabt, nicht verstanden zu haben, warum der auf einmal gepusht wurde. So, ja, das ist wie bei Jinder Mahal noch in 10.000-fach schlimmer, weil der war wirklich nur am Verlieren und dann auf einmal WWE-Champion. Das habe ich auch nicht verstanden. Und auch Jinder Mahal hat mich nie abgeholt. Und ähnlich wäre es jetzt, würde morgen Baron Corbin WWE-Champion werden, dann würde ich das auch in Frage stellen, weil der jetzt bei NXT abgerutscht ist und ich sowieso auch so einen Corbin-ähnlichen Hass habe. Aber wie gesagt, jeder hat ja was. Also jeder hat irgendwie so sein Ding. Und ja, deswegen, wie gesagt, es stimmt, ja, an der Stelle. Ich habe JBL gehasst, aber dieses Match habe ich bei von den Live-Matches immer so ein bisschen in Erinnerung behalten. Natürlich, wie gesagt, Chris Jericho-Matches waren auch alle top und überhaupt so. Und die John Cena-Dinger waren jetzt technisch nicht so besonders, aber dafür war die Stimmung natürlich geil. Also technisch nicht besonders. Also Cena hat immer sein Programm abgefahren und Cena hat immer für Stimmung gesorgt. Und ja, und dann wie gesagt, der deutschsprachige Raum wurde auch immer bespielt. Wir haben jetzt nicht viel drüber geredet. Er war viel dabei und ich habe ihn auch viel in den Live-Shows gesehen. Cesaro natürlich, also Claudio Castagnoli jetzt bei AEW. Ja. Er war natürlich bei den WWE-Shows in den Jahren auch dabei und hat natürlich da auch für den, also er meistens kam dann, war er dann immer in dem Kader mit dabei, in der Zeit, wo er auch unter WWE-Vertrag war, ja, also das war dann auch 2000, ich habe es jetzt dann nicht weiter großartig erwähnt, wo ging es denn los bei ihm? Weiß ich gar nicht mehr. Naja, so, wurscht. Weiß ich nicht mehr. Irgendwann war er dann auch so ein Dauergast, wie gesagt, mit Sheamus zusammen im Tag-Team, aber auch im Singles-Bereich, alles Mögliche. Also war auch ein gern. Ich habe ihn auch immer gerne gesehen, muss ich ganz ehrlich sagen. Er war auch immer sympathisch. Ich habe auch immer eigentlich auch auf einen Push gehofft, aber der kam dann bei der WWE auch nicht so richtig. Haben wir uns auch schon mal drüber unterhalten.
Ja, wir hatten tatsächlich mal High Hopes. Also ich hatte mal High Hopes, ganz kurz. Und dann kam ein ganz tiefer Realitätscheck.
Gut, er hatte einen kleinen Push und sich dann verabschiedet. Das war dann das Ende halt.
Genau. Ungefähr so, ja. Wenn du jetzt schon sagst, beste Stimmung, bestes Einzelmatch, hast du auch irgendwie ein Event, wo du jetzt noch im Nachgang sagen wirst, wäre so in der Conclusio alles zusammen das Beste oder hat da einfach jedes so das Seins für sich gehabt?
Vor allem jetzt wird es natürlich schwierig, aber ist natürlich jetzt auch sehr schwer zu beurteilen, wenn es jetzt so nah mit dran liegt, ob man mit diesem Jahr sogar sich das fragt. Und ich muss auch sagen, dieses Jahr ist auch auf jeden Fall weit oben mit dabei. Also ich würde wirklich sagen, beste, also weil wie gesagt, du hattest dieses Jahr mit Seth Rollins, mit Cody Rhodes zwei Top-Guys. Du hattest mit Judgment Day das Top-Stable. Du hattest mit Imperium gerade auch wirklich die Hometown Boys, aber auch wirklich ein Top-Stable. Rekord Intercontinental Champion. Wir können behaupten, dass wir den Rekord Intercontinental Regentschaft live erlebt haben. Deswegen definitiv oben mit dabei. Dann definitiv der erste nach meiner Kindheitspause der 2005 war, weil, wie gesagt, Shawn Michaels, Chris Jericho, Edge,
Ja.
Kane, Batista, Ric Flair. Die Stimmung war geil, die Show war geil. Die 2005er Show ist da ganz oben mit dabei, auf jeden Fall. Und ich würde behaupten, dass ich die 2012er Show auch aufgrund dieser beiden Main Events auf jeden Fall mega fand. Im Übrigen gab es auch da ein bisschen Comedy-Acts, muss ich mal auch mal kurz loswerden. Brodus Clay mit seinem Tanzding, das war natürlich, hat natürlich für
Ja.
Stimmung gesorgt. Und Santino Marella war auch da, weil Santino Marella war tatsächlich zu dem Zeitpunkt US-Champion. Und da war der hat ein Triple Threat Match mit David Otunga und The Miz bestritten. Und wie gesagt, auch über The Miz, jeder kann von The Miz halten, was er will. Da bin ich zum Beispiel dabei, verteidige ich jedes Mal gerne. The Miz ist geil. Der Typ reißt sich einen Arsch auf für eine geile Show, egal ob Face oder Heel, immer wieder unterhaltsam. Deswegen auch 2012, also 2005, 2012 definitiv. Und dann würde ich behaupten, war tatsächlich auch diese 16er-Show. Dieses New Day, Enzo und Cass, Charlotte, Sascha, Sammy, Jericho, Chaos, Rollins, das ist auch, also das ist von denen dann, das wäre so meine Top 3, also beziehungsweise machen wir Fave 5 mit der Show von diesem Jahr noch mit, meinetwegen, würde ich sagen, das ist so mein oberes Drittel, was ich miterlebt habe und sagen würde, also 5 auf jeden Fall, weil wie gesagt, Batista da das einzige Mal gesehen, 12, Cena das erste Mal gesehen, also da halt auch wirklich die Topstars ihrer Generation. Also ich bin auch froh, Randy Orton noch live gesehen zu haben da in diesem Event mit Kofi, wo Kofi WWE Champion war. Aber Kofi WWE Champion, das fand ich ein bisschen lame, muss ich sagen. Also
Ja,
klingt jetzt,
ich
weißt du, was
weiß
ich
schon, dass
meine?
du nicht so ein Fan von.
Ja.
Ja.
Ich fand's toll, hab's ihm gegönnt, war lange, lange harte Arbeit, lange harter Weg dahin, Push verdient, keine Frage, hat mich jetzt, ich war jetzt halt aber nicht so der Fan dafür, dass er Champion war. Randy Orton aber mit dabei, coole Show. Aber wie gesagt, also von den Show-Shows, also Gesamtshow, weil wie gesagt, das Ding mit Bret Hart, alleine wegen der Bret Hart-Geschichte würde die 10er-Show natürlich trotzdem immer erwähnenswert bleiben. Aber ganze Show, die 5er, die 12er und die 16er würde ich behaupten, die waren schon richtig geil. Ja, Marcello, wenn du das gehört hast, kannst du mir mal eine Nachricht schicken und sagen, ob du das ähnlich sahst, denn der war bei all den Shows mit dabei, oder ob du da eine andere Reihenfolge bevorzugt hast. Werde ich mal aber demnächst auch nochmal so nachhaken, dann, wenn ich ihm darauf stoßen werde, dass es diese Folge geben wird, kann er mir mal sagen, was er davon gehalten hat. Hätte man vorher mal fragen sollen, hätte ich mal gleich das Meinungsbild gleich mit zurückgeben können. Aber ich glaube, er würde das gleich bestätigen. Ich glaube auch, diese drei Shows waren Highlight. Also wie gesagt, so ein bisschen ist es ja 2005 so die inoffizielle Nummer 1, ne? Weil ich mich an das 94er-Event gar nicht so richtig erinnern kann.
Naja.
Und die anderen beiden waren halt wirklich. Die Crowds waren halt dabei, die Stars, die dabei waren, waren auch alle relativ over. So. Also das ist halt so, wenn so der gesamte. Und deswegen sage ich auch, zähle ich auch dieses Jahr mit, weil es ist selten, dass so alle so over sind, so, dass du so wirklich so von einem guten Match ins nächste übergehst. Sondern du hast ja gehört, was ich dir vom 2008er erzählt habe. Da hat der gegen den Kung Fu Naki gegen Brian Kendrick und so weiter. Da hast du dir gesagt, ja, okay, also ja, cool, bestimmt auch kein schlechtes Match und so weiter, aber fehlte irgendwas, ja? Also auch der Beweis, dass nicht immer zwei Kader eine gute Sache sind, weil natürlich gab es noch andere gute Wrestler unter Vertrag, die waren dann halt mit der anderen Show unterwegs. Das ist dieses B-Show-Feeling,
Ja.
was wir eben über die aktuelle Raw-Smackdown-Situation diskutiert hatten.
Ja.
Ja,
Naja.
passt schön vom Timing her, was die Zeit angeht und auch was die Uhrzeit angeht, weil langsam wird es nämlich dann doch mal langsam Schlafenszeit. Weil man muss ja auch noch ein bisschen arbeiten neben dem Podcast
Außer man
Spaß.
hat Urlaub.
Außer man hat Urlaub, du hast aber irgendwie Glück, ja. Also entweder kommst du aus dem Urlaub oder du hast Urlaub. Wir hatten das neulich schon mal mit dir und dem Urlaub.
Könnte
Aber
man meinen, ne?
ist während unserer
Fühlt
34
sich nicht
Aufnahmen.
so an, ehrlicherweise.
Glaube ich dir, aber wir haben 34 Folgen und das ist schon das zweite oder dritte Mal, dass wir über deinen Urlaub reden. Das ist geil. In unseren Folgen zumindest. Aber wir haben auch tatsächlich eine etwas weitere Dichte an Folgen. Wir haben ja jetzt nicht tägliche Folgen und du bist jetzt schon das dritte Mal in einem Monat im Urlaub. Das können wir auch nicht sagen. Nein, nein. Wir müssen alle
Urlaub.
hart arbeiten. Du hast auch wirst aber trotzdem auch eine kurze Nacht haben, weil dich die Kinder wahrscheinlich wieder wach machen werden.
Oh Gott.
Ja, oh Gott, ja. Für die Nachwelt. Kannst du auch rausschneiden, wenn du willst. jedenfalls, was wollte ich sagen? Ja, liebe Fans, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, Danke fürs Einschalten, danke fürs Dabeisein, danke fürs Supporten. Weiter supporten, weiterempfehlen, reinhören, liken, teilen, abonnieren. Macht mit, diskutiert mit, lasst uns wissen, was waren eure geilsten Erfahrungen. Und wie gesagt, wie auch schon in einer vorherigen Folge erwähnt, vielleicht sieht man sich ja mal bei der einen oder anderen Show und tauscht sich aus. Ansonsten, ja, hat es Spaß gemacht, mal wieder in Erinnerung zu schwelgen. Ich mag unser History-Format. Bin schon gespannt. Hast du schon eine Idee? Nächstes History-Topic ist dir. Ich mache munter Tausende von Vorschlägen, aber hast du was, was dir auf dem Herzen liegt, was wir als nächstes historisch?
Jetzt so abseits von dem, was auf der Hand liegt, tatsächlich gerade nicht. Ich hatte neulich mal irgendwas ist in meinen Kopf reingeschwirrt, wo ich
Okay.
dachte, das wäre mal was.
Okay.
Aber es ist,
Ist dir
ich
entfallen
war irgendwie
jetzt?
im Auto und
Ach
dann
so.
hast du, weißt, keine Ahnung, nichts zum Schreiben gehabt und deswegen scheint entweder die Idee doch nicht so gut gewesen zu sein oder sie kommt nochmal wieder.
Schickst du in unsere Zweierrunde, ich
Genau.
merk's mir. Ansonsten passt es natürlich immer. Als
Das glaube ich
nächstes
sofort.
stehen diverse Events, also historisch, also als nächstes, also mittelfristig kommen diverse größere Events, die vielleicht deren historischer Kontext erörtert werden könnte. Vielleicht, weiß ich nicht, vielleicht gehen wir auch auf den einen oder anderen Star mal wieder ein oder irgendwas. Mal gucken. Jedenfalls macht's Spaß. Ja, vielleicht machen wir eine R-Truth-Folge, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. So eine halbe R-Truth-History-Folge habt ihr ja
Da
jetzt schon
glaube
gehabt.
ich gar keiner Bock drauf. Oh,
Wir haben,
schön.
keine Ahnung, gefühlt 10 Minuten über R-Truth geredet und das in einer WWE Live-Event-History-Folge. Finde ich geil. Aber hat Spaß gemacht. Nee, hat wie immer Spaß gemacht. Ich glaube, ihr habt gemerkt, dass es uns heute besonders Spaß gemacht hat und ich hoffe, es hat auch euch Spaß gemacht und seid auch das nächste Mal wieder mit dabei. Und bis dahin heißt es
Liebe geht raus.
Ciao, ciao.